Eine wirkliche strategisch bewertete Projektliste, okay, wäre vielleicht der nächste Schritt. Und dann eben die Auswahl der Projekte, die man eben machen kann aufgrund von Kapazitäten und Budgets. Das ist dann natürlich schon, will ich sagen, die hohe Schule, aber eine der größeren Ausbaustufen, weil natürlich da auch entsprechende Organisationsstrukturen da sein müssen. Auch der Prozess muss letztendlich da sein. Und die Konsequenz heißt dann natürlich auch, dass man Projekte, die vielleicht nicht so viel bringen oder nicht so gut laufen, auch mal beendet, obwohl sie nicht fertig sind.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen.
Einen wunderschönen guten Tag zur heutigen Episode in unserer Podcast-Reihe zur Implementierung von PPM-Software-Tools, das wir ja in 4 Stufen Ihnen bereitstellen wollen. 3 davon haben wir schon gemacht. Am Anfang ging es um die Orientierung, wo man da überhaupt hin will. In der Stufe 2 ging es um die Softwareauswahl und in der Stufe 3 war tatsächlich die Implementierung. Und die heutige Stufe 4 soll dem Ausbau und der Optimierung des Tools gewidmet sein. Und dazu habe ich wie immer Thomas Henkelmann dabei. Hallo Thomas.
Hallo zusammen, freue mich drauf, weil das ja durchaus die spannenden Themen sind. Gerade der Ausbau einer solchen Lösung ist ja manchmal sogar das größere Projekt, wenn man darüber nachdenkt.
Genau, wir haben ja schon beschrieben vorhin, wie lange die Reise sein kann. Kann ganz kurz sein, wenn man schon genau weiß, wo man hin will. Kann auch ein bisschen länger sein, weil man vielleicht eine breitere Tool-Auswahl macht oder eine sehr große Implementierung von Hause aus vorhat. Kann aber auch ganz kurz sein, weil man mit einem Quickstart von uns begonnen hat und jetzt ein laufendes System hat. Und egal, wie groß es ist, mit dem Essen kommt der Appetit, wie es so schon heißt. Alle unsere Kunden wollen dann irgendwie weitermachen und das weiter ausbauen im Sinne von erweitern, mehr Funktionalität oder im Sinne von optimieren, sprich das, was schon da ist, noch besser machen. Aber das ist eine völlig individuelle Sache, oder Thomas? Das kann da, wir haben ganz viele verschiedene Kunden. fangen wir doch mal einfach an. Nehmen wir doch einfach mal vielleicht dein letztes Erlebnis gerade. Was hat denn der letzte Kunde vielleicht gerade so? Aus welcher Branche kommt der? Was macht der und wo steht der und was will der weitermachen?
Ich würde 2 Aspekte mal noch mit ins Rennen bringen. Das erste ist, wir hatten in der 3. Stufe ja gesagt, dass ein Projektmanagement-Werkzeug, ein PPM-Tool ausgewählt und implementiert wurde. Wunderbar. Damit könnte man ja eigentlich einen Haken machen und zufrieden sein. Jetzt muss man natürlich mal überlegen, was hat denn in den ersten 3 Stufen sozusagen vorgelegen, ja, bei einem Kunden? Erstens mein Wissen über die Dinge, die ich brauchen könnte. Also schon beim Thema Anforderungen, die formuliert werden, kann man ja nur von dem ausgehen, was man weiß. Zweitens hat die Organisation zu dem Zeitpunkt einen gewissen Reifegrad, einen Kenntnisstand gehabt. Jetzt ist ein Tool da und wenn man damit arbeitet, wie du schon sagst, merkt man erst, was man alles hätte fragen können, wenn man es vorher schon gewusst hätte. Und auch die Organisation selbst sagt natürlich, oh wunderbar, jetzt haben wir eine zentrale Projektliste. Wie kommen denn da vielleicht neue Projekte rein? Wo erfassen wir denn eigentlich Projektideen? Das heißt, durch beides, sowohl durch das, was man ursprünglich mal ausgewählt hat, als auch durch die Entwicklung in der Organisation, dass Leute auf Ideen kommen, gibt es einen schon fast ständigen Bedarf an weiterem Ausbau. Jetzt ist die Frage, wie organisiert man den? Was würdest du vorschlagen? Wie könnte ein Kunde sich sozusagen aufstellen, der jetzt sozusagen sein Go-Live hinter sich hat und sagt, damit da nichts durch den Rost fällt und ich meine Leute zufriedenstelle, wie kann ich die denn abholen im Sinne eines kontinuierlichen Ausbaus, einer Optimierung?
Naja, im Sinne dessen, dass ich halt die Leute mitnehme, mitschreibe, was ich denn brauche, priorisiere, weil Ideen haben wir immer ganz viele und eben ganz breit. Eben, was ich was zwischen einer SAP-Anbindung, einer Anbindung an Jira, weil es ums Workmanagement geht. Der Nächste will, genau wie du sagst, dieses Ideenmanagement vorne haben, weil er vielleicht aus einer anderen Abteilung in der Firma kommt, wo ganz viele Kleinigkeiten bewertet werden müssen, bevor es ein Projekt wird. Und. Also gibt es ja, oder vielleicht beklagt sich auch jemand einfach nur über die Datenqualität, also zum Thema Optimieren, was wir haben. Also wir einfach mal schauen, wo stehen wir denn wirklich? Und das ist eben genau total individuell unterschiedlich bei jedem Kunden. Und insofern auch die Idee, was du auch schon gesagt hast, von Anfang an natürlich mitzuschreiben und einen Teil von den Ideen, die man hat, gießt man dann erstmal ins Anfangssystem, weil das ja auch oft eine Schwierigkeit ist, dass man, wenn man ein neues System einführt, ja in Workshops darüber spricht, wie ist denn das zu bedienen, wie ist denn das hier und was mache ich denn dort und mit dem Prozess da und dann so, sag mal, das hat aber noch keiner gelebt, oder? Das hat noch keiner angefasst. Wollen wir nicht einfach mal was hinstellen, was man anfassen kann und merken, was wir damals für Ideen hatten und jetzt haben wir was da stehen. Ja, wir sind jetzt in Stufe 4 unserer Reihe zu diesem Thema. Also wir haben ein System dort, aber wir haben ja eben in diesem ersten System wahrscheinlich nicht alles unterbringen können, was man sich denn früher mal ausgedacht hat. Und ich würde sagen, man priorisiert es. Also wir müssen einfach mal schauen, was ist denn jetzt das Dringende? Datenqualitätsverbesserung vom Bestehenden zum Beispiel oder tatsächlich, naja, um die Datenqualität zu verbessern, muss ich aber aufhören, Daten aus SAP abtippen zu lassen. Ich möchte, es wäre einfach besser, wenn wir es anschließen würden. Ja, okay, dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe, wir kriegen bessere Datenqualität, weil wir das System erweitert haben. Vielleicht müssen wir auch an die Prozesse heran. Vielleicht haben sie ein System hingestellt, sind an sich ganz zufrieden damit, aber die Regelmäßigkeit und die Aktualität der Daten ist nicht da. Da muss man mal nochmal an die Prozesse ran, bevor man vielleicht das nächste Feature implementiert. Und insofern, also eine wirkliche Bestandsaufnahme, um auf deine Frage zurückzukommen, wie es denn sein kann, eine wirkliche Bestandsaufnahme, wo man denn heute ist, ganz klassischerweise die Liste von Optimierungspotenzial und Ausbaupotenzial nehmen, bewerten und jetzt bitte nicht im stillen Kämmerlein, sondern in der vielleicht auch breiteren Runde, was ist der nächste wichtige Schritt, den ich brauchen kann und dass das wirklich genauso wie der Einführung prioritätsmäßig weitergeht, dass die wichtigsten, größten Dinge als nächstes gemacht werden.
Bedeutet im Umkehrschluss aber auch für die Stufe 3, die Implementierung, sollte man sich als realistisches Ziel vornehmen und auch intern kommunizieren. Das ist der Beginn einer Reise. Ja, es ist nicht sozusagen die finale Lösung, die dort letztendlich hergestellt wird, sondern das ist tatsächlich der Beginn einer großen Änderung auch im Unternehmen und demnach auch ein kontinuierlicher Prozess, in dem eben Ideen gesammelt, bewertet, nach und nach umgesetzt werden, hier nach Budgetmitteln, nach Interesse und nach Priorität. Aber es ist tatsächlich ein, ja, manchmal längerer Weg, auch für unsere Kunden, den wir so sehen. Und du hast am Anfang auch gesagt, vielleicht beginnen sie mit einem vorkonfigurierten System, mit einem Quickstart-Ansatz, um überhaupt mal reinzukommen, ja, um mal sozusagen ein bisschen Bodenhaftung zu bekommen, um dann letztendlich erst festzustellen, okay, ist jetzt eher das Workmanagement im Operativen wichtiger, ist es eher eine Integration, ist es eher das Reporting Richtung Geschäftsführung. Also was kann man denn auch verdauen in so einer Organisation? Von daher ist, glaube ich, dieses scheibchenweise Vorgehen, was immer so ja abfällig klingt oder kritisch klingt, genau der richtige Ansatz, um eben Dinge auch in der Organisation unterzubringen.
Genau, vielleicht auch als Orientierung für unsere Zuhörer, wenn wir Folien manchmal auflegen, wo wir dann sehen, ja, wir haben Kunden, die haben wir seit 20 Jahren. Da gehen wir manchen Leuten ja die Alarmglocken los. Werden die nie fertig? Was? Oh Gott, das kann doch nicht sein. Wir müssen doch mal einen Haken dran setzen können. Es muss doch mal fertig sein. Ja, klar. Wenn der Kunde aufhört, neue Ideen zu generieren, dann kann man auch mal fertig werden für eine Weile. Also, aber wir haben halt keinen Kunden, dem die Ideen ausgehen. Oder es braucht ja nur in der Führungsposition jemand wechseln, der nächste Teamleiter, Teamleiterin, Produktionsentwicklungsleiter, whatever, oder Leiterin will, keine Ahnung, neue Berichte haben. Und da sind ein paar Daten dabei, die sie so noch nicht erfasst haben. Ja, bam, geht die Reise von vorne los. Da müssen sie vielleicht bei der Projektinitiierung zwei Felder ranhängen, im Statusbericht drei Felder ranhängen. Vielleicht, weiß ich nicht, noch eine ganze extra Liste für irgendwelche Sachen pflegen. Ja, bums, und schon hat man wieder ein paar Tage, ein paar Wochen und bis es dann mal endgültig steht, vielleicht sogar ein paar Monate vor der Brust, wo man dann sagt, so, ja, jetzt haben wir das auch wieder eingeführt. Also das ist ja wirklich beliebig und dafür gibt es ja auch diesen Podcast. Was wollen wir damit bewirken? Wir wollen Ihnen im Auditorium ein Gefühl dafür geben, was denn da draußen so abgeht, auch als Orientierung, wie es andere machen, wie sie sich selber darauf vorbereiten können. Und ja, Thomas, du hast es ja am Anfang gesagt, die letzte Reise ist die längste Reise, weil das System soll ja ewig halten. Also ewig, klar, aber sie machen so ein System ja nicht, weil sie schon vorher wissen, dass sie es in 3 Jahren abschalten, hoffentlich nicht, sondern das soll ja weiter ausgebaut werden. Die Investition soll ja mit einem Return of Invest Nutzen stiften und insofern ist das halt nach, keine Ahnung, 6 Monaten Einführung, aber naja, dann 15 Jahre Betrieb mit Verbesserung. Da kann alles dabei sein.
Das zum einen, und wie du schon sagst, manchmal beginnt man ja eben auch aus Kundensicht dann Dinge auszuprobieren. Hatte heute Morgen einen Workshop mit einem Interessenten, die sich eben eine SAP-Integration mit Dateien selbst gebaut haben, aber verzweifeln daran, dass sie eben auf einen Projektleiter angewiesen sind, der eben diese Datei dann auch wirklich importiert, um die Ist-Kosten zum Beispiel in den Projekten zu haben, haben sich umgesehen und festgestellt, hoppla, kann man vielleicht auch automatisieren, kann man ausbauen. Das heißt, der Bedarf ist schon ganz klar da, sogar der Prozess und die Daten dafür liegen schon vor und man geht jetzt einfach konsequenterweise tatsächlich wirklich in die Optimierung dessen, was man sowieso machen muss. Ja, und überlegt sich, wo kann man tatsächlich Arbeit sparen, wo kann man effizienter werden, wo kann man den Leuten auch mal ein bisschen Freiraum schaffen, vielleicht kreativ zu werden in den Projekten, um eben Alltagsdinge zu erleichtern und auch soweit es geht eben durch Software und Tools zu automatisieren. Das ist ja ein wahnsinniger Benefit, ja, den man nicht nur rechnen kann als Business Case, sondern der auch für eine ganz hohe Akzeptanz wiederum der Gesamtlösung sorgt. Und das erwarten sich ja auch ganz viele, ja, Beteiligte, dass ihr Arbeitsalltag leichter wird. Und das ist ja bei der ersten Einführung, ja, mal vorsichtig ausgedrückt, nicht immer nur der Fall. Man muss ja neue Dinge lernen, man muss sich umstellen, Änderungen sind mit dabei. Und deswegen ist, glaube ich, ganz klar die Botschaft auch im Unternehmen, ja, ordentlich zu streuen, zu sagen, okay, verstanden, meldet bitte eure Bedarfe, eure Wünsche, eure Verbesserungsvorschläge. Wir sind auf diesen aktiven Part im Unternehmen angewiesen, um dann eben auch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess tatsächlich zu leben. Das ist ein ganz spannendes Beispiel im Projektmanagement, wo man eben kontinuierlich sich weiterentwickelt von der Denke, von der Haltung und von dem, was man weiß.
Genau, du hast es ja jetzt auch gerade gesagt. Ich habe ja vor einer Weile nochmal gefragt, auch wohlwissend über diese aktuelle Kundensituation. Die waren sehr gut vorbereitet, ne? Und das war sehr, sehr unterschiedlich. Oder es kann sehr unterschiedlich sein. Die hatten schon was, die hatten einen Prozess, die hatten die Leute, die hatten die Not, die sie erkannt haben und wollen sie jetzt mit einer Softwarelösung erschlagen oder verbessern, weil das drumherum haben sie schon. Es gibt aber Kunden, die haben nur eine diffuse Vorstellung. Du hast zum Beispiel Ideenmanagement vorhin genannt, ne? Die haben irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie, dass man nicht gehört wird, man hat neue Ideen, aber das wird dann doch nicht zum Projekt, irgendwie geht das dann unter, das kann man weiß auch gar nicht gescheit, wo man es hinschreiben soll, es wird diskutiert und dann sagt man, das muss besser werden. Ja? Der Projektinitiierungsprozess, der muss besser werden. Und dann gibt es auch Kunden, die kommen mit der komplett vagen Vorstellung, schauen sich dann Tools an und sehen, ja, da kann man was in Liste eintragen, bewerten und so weiter. Ja klar, aber der Prozess ist halt nicht da. Okay, dann wollen Sie ein Tool einführen und haben aber dazu nicht den richtigen Prozess. Und das, was Sie bei der ursprünglichen Einführung schon hatten, also eine Orientierung, eine Auswahl, eine Implementierung, das haben wir in jeder Stufe wieder. Und wenn Sie auf unserer Homepage schauen, finden Sie eine Stufe 4, die hat so einen Kreis in sich geschlossen. Die trifft sich immer wieder. Es ist immer wieder ein Neuanfang. Es ist immer wieder eine Orientierung. Wer braucht denn das überhaupt? Welchen Prozess haben wir denn dazu? Gibt es überhaupt einen Prozess? Müssen wir den schaffen? Müssen wir die Leute davon überzeugen? Brauchen wir Change Management im Sinne von, also wer unterstützt denn diese neue Idee eigentlich? Wer steht denn da dahinter von ganz oben? Wer will das wirklich haben? Wer sind unsere Quertreiber? Welche technischen Randbedingungen haben wir? Und. Das ist ja für jede, ich sage jetzt mal ganz einfach, ja für jede Spalte in Wirklichkeit in Ihrer Projektliste haben Sie das Thema. Wenn Sie eine Spalte einführen, also Sie haben Ihre Projektliste, 100 Projekte drinnen, 10 Spalten haben Sie schon, oder wahrscheinlich haben Sie 30, Sie werden sehen, es geht auch ganz schnell, dass Sie 40 oder 50 haben oder haben wollen. Aber jede Spalte ist ein Wert, den Sie von jedem Projekt brauchen. Und das ist immer wieder das Gleiche. Egal, sind es Kosten, sind es Baselines, sind es Schätzungen aus dem Team verglichen mit den Ist-Zahlen, egal was es ist. Sie haben immer wieder das Thema, dass die Daten ja verlässlich herangeschafft werden müssen und dass man in dieser weiteren Ausbaustufe, egal was es eben gerade ist, man immer den ganzen Kreis ziehen muss. Ne? Was will ich wirklich haben, wie ich gerade gesagt habe, bis hin zu, sind 3 Monate vergangen und wir haben es tatsächlich geschafft. Dann fragen Sie, 3 Monate für eine Spalte in einer Projektliste? Echt? 3 Monate? Ja, kann ganz normal sein, je nachdem, woher die Spalte kommt.
Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil nichts ist selbstverständlich und nichts ist eh klar. Ich glaube, das sind die beiden Dinge, die gerne mal so von den Leuten, die da sehr tief in den Themen drin stecken, einfach so angenommen werden. Und das kann jetzt da dabei sein, wenn man halt noch 3 Felder eintippen muss. Doch, da kann was dabei sein, weil die einzelnen Beteiligten vielleicht damit noch gar nichts zu tun hatten, gar nicht ihre persönliche Rolle in diesem Kontext erkennen. Wo sie die Daten herbekommen, was sind denn richtige Daten? Also ja, es muss einerseits kleine Vorgehensweise, ein Prozess definiert werden, aber letztendlich auch dieses Thema Change Management mit viel Erklärung, auch mit dem Mehrwert, der dadurch entsteht, vermittelt werden, weil es sonst da einfach nicht angenommen wird. Das gilt ja für alle Themen, ja, ob wir jetzt irgendwie was optimieren und umstellen in der Vorgehensweise, ob wir tatsächlich einen technischen Ausbau des Systems vorantreiben, sei es durch eine Integration, sei es durch eine Funktionserweiterung, fordert ja immer, dass sich wenige, die sich sehr tief eingearbeitet haben, vielen, die jetzt davon überrascht werden, diesen sozusagen Zusatznutzen auch vermitteln und mal ganz blöd gesagt auch verkaufen. Also darf man nicht außen vor lassen, wenn man sich jetzt einen Backlog gibt mit funktionalen Anforderungen, dass man auch vom Ablauf und auch für die interne vielleicht Kosten- und Aufwandschätzung immer berücksichtigt, ja, das muss ja auch gemacht werden. Und zwar soll es ordentlich gemacht werden.
Genau, und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal die Gegenrichtung, nämlich, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt Kunden, die machen den großen Anlauf, machen also nicht ein kleines System und lernen dann weiter damit umzugehen und wollen es dann später in weiteren Schritten ausbauen, sondern es gibt ja nach wie vor Kunden, die den Wunsch haben, von Hause aus so ein gleich mal so ein richtiges Gebäude hinzustellen, sozusagen, so ein großes Ding, nicht so ein kleines Zelt, sondern was richtig ist. Irgendwann stellt man aber fest, dass man 17 Balkone geplant hat, man aber doch nur auf einem sitzen kann. Wir haben auch Kunden, die sich übernommen haben sozusagen und feststellen, dass sie es doch nicht schaffen. Dann muss man auch den Mut haben und zu sagen, okay, Schritt zurück, wir schneiden jetzt nochmal drei Dinge weg. Weil ich will das, was ich habe, wirklich nutzen. Und es soll ja auch gut über das System gesprochen werden. Es wird nicht gut über das System gesprochen, wenn, ich bleibe bei meinem Beispiel von vorhin, Sie Ihre Projektliste haben als Einstieg und Sie dort 20 weitere Spalten haben, die zu einem Projekt drinnen stehen, was ich weiß, welche Produktkategorie, wie gesagt, welche Baseline, welche Kosten, Anfang, Basis, Ende, Earn Value, I don't know, was Sie sich so ausgedacht haben. Und die sind nicht richtig gefüllt. Von diesen 20 Spalten sind 10 gescheit gefüllt und die anderen 10, naja, so halb. Was tut man? Entweder kümmert man sich jetzt noch in den nächsten Monaten darauf, dass das endlich stattfindet, oder man sagt auch mal, nee, wir haben uns übernommen, sorry, hätten wir vielleicht der TPG besser zugehört am Anfang, die nämlich immer sagt, übernehmt euch nicht. wir machen jetzt einen Schritt zurück, schauen, dass die 10 Spalten, die wir haben, gescheit gelebt werden, und dann machen wir die 11. und die 12. in 3 Monaten, dann machen wir die 13. und die 14. in vielleicht 6 Wochen ausnahmsweise und so weiter. Egal, ja. Als Erkenntnis aus all unseren Beratungsprojekten, wenn Sie erkennen, dass es gerade zu viel wird, schneiden Sie es ab, machen Sie es trotzdem zurück und machen Sie halt sozusagen einen zweiten Anlauf. Aber es ist immer unangenehm oder nie gut für das System und dessen Ruf, sage ich jetzt mal, wenn man da was hat, was eben angeboten ist, aber man sich nicht darauf verlassen kann oder es einfach nicht sauber ausgefüllt ist. Das heißt, es muss immer Schritt für Schritt gehen. Das, was du gesagt hast, Thomas, ja, manche Leute sagen, das ist doch gar nicht so schwer, jetzt schreib's doch endlich hin. Ja, das ist für den, der sich damit im Detail beschäftigt hat, natürlich keine Kunst. Der hat sich ja vielleicht sogar ausgedacht. Der ist ja der Vater des Gedanken. Aber die anderen 30 Projektleiter, gibt es halt 10, die sagen, ja super, das sind die Zahlen, die sie dann finden in der Liste. Die nächsten 10 sagen, weiß nicht, ja, den muss man hinterher treten. Und andere 10 sagen, never ever. Ich weiß noch gar nicht, was das sein soll. So. Und solche Situationen werden Sie immer wieder erleben. Und um das eben, oder um es zu vermeiden, das zu erleben, sollte man es immer bewusst sein, jede weitere Änderung bedarf einer klaren Priorisierung, eines klaren Sponsorships, wer es will haben, eines klaren Nutzens, einer klaren Herangehensweise, einer klaren Überlegung, wo die Daten herkommen, wann sie von wem wie eingegeben werden, wann werden sie wiederholt eingegeben im Sinne von Aktualisierung. Und ganz wichtig, werden die Dinge dann auch angeschaut, wenn es um Entscheidungen geht? Dass man wirklich sagt, hey, das hat sich voll gelohnt, dass wir es eingeführt haben, weil in dem und dem Meeting werden Entscheidungen getroffen und da haben wir das und das angeschaut. Oder ist es so, ja, da wollte wieder irgendwer was haben, mei, ich habe was hingeschrieben, ich habe es halt, weißt schon, damit ich Ruhe habe, habe ich es hingeschrieben und mei. So soll es eben nicht sein. Es soll optimiert werden und nicht nur ausgebaut.
Gut, das eine ist ja ein organisatorisches Thema, dass man nicht in so ein schwarzes Loch hineinreportet, ja, und immer nur Zahlen sammelt und abliefert, sondern auch mal ein Feedback dazu bekommt. Das kann ja also in beide Richtungen gehen, ja, dass mal ein Projekt mit einer Schieflage auch besprochen wird und man Hilfe dafür bekommt, Unterstützung bekommt, aber auch ein vielleicht sehr gut abgeschlossenes Projekt auch mal auf einem Intranet auftaucht oder es gibt einen Preis dafür oder man wird sonst irgendwie ja positiv in diesem Kontext wahrgenommen. Das ist ja beides mit so einer PPM-Lösung nicht nur möglich, sondern sollte auch entsprechend gemacht werden. Unser Vorgehen gerade mit so iterativen Schüben, sagen wir nicht einfach mal, mit denen man Funktionen freischaltet, führt ja auch nicht immer dazu, dass es beliebige Zusatzkosten generiert. Ja, wir haben ja auch bei der Stufe 3 schon gesagt, wenn man sich Tools dann anschaut und auswählt, muss man ein bisschen auch mal nach dem Bauchgefühl manchmal gehen. Dann wählt man eins aus, was einem gut gefällt. Dann nutzt man die Dinge, die man sich vorher tatsächlich überlegt und angefordert hat. Wenn ich mal aber anschaue, was wir typischerweise an PM-Tools bei unseren Kunden implementieren, dann können die ja alle noch mal mindestens das 4- bis 10-fache dessen, was am Anfang sozusagen an Features da scharf geschaltet wird. Also an den Tools, die man sich ausgewählt hat, liegt es tatsächlich ganz selten, dass da jetzt ein hoher Kostenschub noch dazu käme, weil man vielleicht noch Ideen haben möchte oder weil man noch was integrieren möchte. Manchmal muss man es tatsächlich nur anschauen, konfigurieren, testen, vermitteln und dann letztendlich nach und nach scharf schalten. Also auch ein bisschen die Angst davor zu nehmen, hoppla, wenn ich jetzt da tatsächlich noch weitere Bedarfe habe, das Ding auch ausbauen möchte, dann ist das jedes Mal ungefähr in der Größenordnung des ersten Projektes. Das ist es tatsächlich normalerweise nicht, ja, zumindest nach unserer Erfahrung, weil man dann eben tatsächlich kleinere Funktionen, meistens mit dem vorhandenen Lizenz- oder Funktionsumfang nutzen kann. Klar, wenn es jetzt eine ganz große Geschichte wird, also Sprichwort gerade Integration mit externen Systemen, dann kann das schon nochmal ein größeres Projekt geben, weil jemand sagt, das müssen wir ERP-Daten integrieren. Dann sagt der nächste ja, Moment, aber die Projekte beginnen doch als Verkaufschance bei uns im CRM. Und dann sagt wieder irgendeiner, naja, aber dazu haben wir doch noch ein Produktmanagement, das überhaupt erst diese Verkaufschancen trägt. Also da muss man auch schauen, ja, wo man sozusagen schneidet, und man kann das sicher auch alles mal sozusagen dann aufnehmen und auch das dann wiederum in mehreren Stufen und Iterationen umsetzen. Das ist aus meiner Wahrnehmung jetzt der Punkt, wo vielleicht nochmal auch von den Investments ein größerer Klimmzug notwendig sein könnte. Für die meisten funktionalen Erweiterungen aus dem Projekt, Portfolio und Ressourcenmanagement würde ich behaupten, geht es mehr darum, sich eine Roadmap selber zu geben, wann ich welche Dinge nutzen möchte und das halt auch intern ja, zu beschließen und zu verkünden.
Genau, die Roadmap die entsteht ja vielleicht eben gedanklich schon eben bei der allerersten Orientierung, Stufe 1. Ich will weg von meinem Excel und von meinem Word und PowerPoint. Ich will ein System haben. Da hat man sicherlich schon eben Gedanken an dieses große System, das dann aber in der Stufe 2 Softwareauswahl auch berücksichtigt werden soll. Und wählen Sie bitte nicht ein System aus, das Ihnen heute genügt, weil wir haben diese Episode unserer Reihe deshalb, weil wir ja eben lange bei Kunden dabei sind, die eben ständig weiter sich verbessern und ausbauen wollen. Und das muss das System dann aber auch können. Also kann man es programmieren? Hat es Schnittstellen? Hat es eine zugängliche Datenbank oder sagen wir mal eine Datenmasse als solches? Komme ich damit mit externem Reporting drauf? Es gibt viele Firmen, die haben, Tableau, ClickView oder was anderes oder Power BI oder SQL Reporting Services oder einfach mal ja, Reporting-Lösungen, und sie kommen dann vielleicht mit einer Lösung daher, die aber keine passende Schnittstelle dazu hat, aber es muss trotzdem das Unternehmensreporting mit einfließen in irgendeiner Weise. Also solche Dinge müssen natürlich passen, genauso wie Schnittstellen, die man später haben möchte, von dem man am Anfang vielleicht geträumt hat und man sagt, ja, nee, jetzt machen wir mal Stufe 1. Ja, Stufe 1 muss aber technisch dann auch für Stufe 2, 3 und auch 5 und 6 und 7 gewappnet sein. Also ein flexibles System, wo man danach Funktionen auch freischalten kann, ist natürlich die Basis dafür. Und das ist das, was ja heutzutage eben schon sehr, sehr stark gefragt wird, dass man das Ganze allerdings als Produkt bekommt und nicht unbedingt als Individualprogrammierung hinterher bekommt. Also wonach die Kunden sehr stark fragen, ist eben genau das Freischalten von bestehenden Funktionen in einem Produkt, weniger das Ranschrauben sozusagen an Individuallösungen. Das ist eine Sache, wo, glaube ich, mittlerweile doch sehr viel Erfahrung da ist und man sagt, naja, wir sind jetzt ja nicht Leute, die was ganz anderes wollen als irgendwer anderer. Das kann ja nicht sein, dass das vor uns noch keiner haben wollte. Das muss es doch in einem Produkt geben oder zumindest muss es eine standardisierte Lösung dafür geben, bevor ich mir überlege, eine wirkliche, eine grobe Individualprogrammierung anzutun. Ja, weil die muss ja auch gewartet werden und dann bin ich abhängig von einer Firma vielleicht und. Das heißt also, wenn Sie die Software auswählen, dann sollten Sie eben drüber nachdenken, was hinterher nochmal kommen kann. Auch wenn Sie spät, wenn Sie nicht sofort alles nutzen, weil wie gesagt, das ist ja das Negativbeispiel, das ich gerade vorhin gesagt habe, dass man vielleicht dann eben sich überschätzt in den Fähigkeiten der Organisation, dass die das auch alles gleich nutzen, sondern nein, wir wollen kleiner anfangen, aber uns die Tür offen halten. Und das System muss das hergeben. Also eine flexible Plattform, auf der man baut, ist sicherlich eine bessere Wahl als ein abgeschlossenes System, das nur das bietet, was sich halt in der Oberfläche einstellen kann. Das mal als kleine Gedankenstütze nochmal am Anfang. Zum Abschluss unseres Intros hätte ich gesagt, wollen wir vielleicht mal rüber switchen in die Richtung, was denn jetzt so ganz konkret erweitert werden kann. Thomas, du hast ja schon mal eine SAP-Anbindung und CRM, also ein paar Sachen in den Mund genommen vorhin. Wollen wir es mal vielleicht jetzt nicht eine Liste der Reihe nach auflisten, weil das ist bei jedem, wie gesagt, anders mit den Schwerpunkten, aber vielleicht uns mal darauf konzentrieren, was bedeutet es denn, wenn ich meine Kosten drinnen habe und die stehen in SAP? Also Erweiterung, Systemerweiterung mit Schnittstelle zu SAP. Wie geht das?
Gut, meistens ist es ja heute schon gelebte Praxis mit extrem viel manueller Zusatzarbeit. Ja, das heißt, ich habe vielleicht sogar zwei Bildschirme. Im einen schaue ich im SAP nach, was an Stunden gebucht wurde. Die tippe ich nochmal in mein Projektmanagement-Werkzeug ein. Das macht man eine Zeit lang, dann kündigt man oder man dreht durch, eins von beiden. Und da gibt es natürlich dann immer Möglichkeiten, das auch besser zu machen. Und da schauen wir uns natürlich dann an, okay, was ist denn insgesamt kaufmännisch aus dieser Projektmanagement-Landschaft eines Kunden rauszuziehen? Was brauchen die denn? Was bringt denen letztendlich auch was? Klar, und je größer und vielleicht in Anführungsstrichen teurer die Projekte werden, je mehr Investment ich habe, desto mehr schaue ich natürlich auch nicht nur auf die Kapazitäten, die ich habe und die Meilensteine, die ich erreiche, sondern eben auch, welche Finanzmittel ich sozusagen in dem Projekt brauche und wann ich sie auch bekomme. Und dann werde ich mir spätestens natürlich überlegen, okay, das, was wir heute manuell vielleicht sowieso schon machen, weil wir einfach den Druck dazu haben, das kann man im Allgemeinen immer auch auf eine technische Art und Weise integrieren und auf den berühmten Knopfdruck dann austauschen. Die Systeme haben alle, wie du sagst, Schnittstellen. Themen, die haben irgendwelche APIs, man kann sich die Daten vorher anschauen. Und da geht es dann wirklich ganz häufig darum, etwas, was man aus einem täglichen Arbeitsprozess heraus sowieso machen muss, mit viel mehr Aufwand, in Zukunft schlanker, schneller und fehlerfrei zu machen. Ja, weil jede manuelle Schnittstelle ist ja auch immer irgendwie fehlerbehaftet oder zumindest hat Potenzial, dass auch Sachen schiefgehen. Das heißt, hier schauen wir uns dann meistens wirklich in relativ knackigen Lösungsdesign-Workshops mal nur einen Tag an. Lieber Kunde, was hast du denn? Wir verstehen die Systeme auf der ERP-Seite, wir verstehen die Systeme auf der PPM-Seite. Dazwischen können wir mit PS-Link Daten austauschen und dann ist es fast schon ein Handwerk, diese Dinge auch letztendlich auszutauschen. Wenn man jetzt jemanden konzeptionell überzeugen müsste, dass es doch gut wäre, in Projekten auch direkte Projektkosten zu planen und Geld einzugeben und jemand hat das bisher nie gebraucht, naja, dann würde ich mir die Zeit wahrscheinlich sparen und den Atem auch. Ja. Aber wenn der Druck da ist, etwas zu machen, nicht nur der Wunsch, sondern tatsächlich der Druck, dann kann das eine ganz konsequenterweise nächster Schritt sein und fast schon eine, ja, niedrig hängende Früchte, die man da ernten kann. Ja, weil, wie gesagt, Dinge nur noch gemacht werden müssen, die man heute manuell sowieso schon macht.
Genau, apropos manuell, da gibt es ja zwei Seiten bei dieser Geschichte, PPM oder ERP oder bei der Integration gibt es immer mindestens zwei Seiten, aber wir haben ja hier führende Systeme für die eine oder andere Sache. Beim PPM-System wäre es ja so, dass die Informationen, die auf der Projektseite entstehen, eben wie zum Beispiel die zeitliche Planung von Mitarbeitern, also Stunden pro Woche, pro Monat, pro Zeitraum, wie auch immer, die dann ins ERP-System überführt werden müssen, um dort entsprechend zu einem finanziellen Forecast zu führen. Das heißt also, hier würden Daten aus dem PPM-System ins ERP-System übertragen oder auch vielleicht, dass die Struktur entsprechend angelegt werden muss, weil die Projektstruktur draußen entsteht. Und ja, vielleicht möchte man im ERP-System auch eine Projektstruktur haben. Vielleicht muss man aber auch die Kostenstruktur aus dem ERP-System runterziehen und ins PPM-System reinbringen. Also da muss man schon mal anschauen, wie man ob den Rahmen aufspannt, wer richtet sich nach wem, was die Struktur betrifft. Und dann geht es einfach darum, dass man die Daten ja regelmäßig updatet. So, da gibt es auch eine andere Richtung, weil zum Beispiel Rechnungen ja eingehen in die Firma und dort nicht in dem Projektmanagement-System erfasst werden, sondern eben im Zweifelsfall im ERP-System. Und die eingegangenen Rechnungen, beziehungsweise vielleicht auch dann der Zustand, ob sie bezahlt wurde oder nicht, möchte ich dann ja als Projektleiter auch wiederum wissen. Also möchte ich von SAP runterladen, was an Ist-Kosten drinnen ist. Oder vielleicht wurden auch über CATS, also das Cross-Application Timesheets, Zeiten erfasst, die ich dann auch in mein Projekt zurückhaben möchte. Vielleicht muss ich aber, um in dem Cross-Application Timesheet Zeiten erfassen zu können, aus meinem Projektmanagement-System überhaupt erstmal Zeilen erzeugen, nämlich Rückmeldezeilen, die auf einer bestimmten Ebene, die man halt vereinbart, auf Phasen, auf Arbeitspaketen oder auch feiner, wobei ja, je feiner, desto mehr Aufwand und ganz ehrlich, die Genauigkeit hat in der Regel nicht die tolle Folge, die sie sich alle wünschen, nämlich dass sie eine super präzise Projektabrechnung kriegen. Je genauer sie die Sachen vorgeben, desto ja, mehr Arbeit entsteht in der Regel bei der Rückmeldung. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass die Datenqualität besser ist. Also Vorsicht dabei. Also ein guter Mix in der Rückmeldestruktur ist immer zu empfehlen. Aber ja, das heißt, wir haben einfach ein Gemisch zwischen System links und System rechts, wann kommen aus welchem System welche Daten für das andere System. Und der Lösungsdesign-Workshop, den du gerade genannt hast, soll eben zum Beispiel genau das dienen. Das sollte eben dienen, dass man das klärt, dass man das wirklich allen bekannt macht, wofür das Ganze ist und vor allem auch den Nutzen nochmal rauspredigt. Ich habe ja vorhin nochmal gesagt, das beginnt immer wieder von vorne. Jede Neuerung, die sie machen, die braucht einen Sponsor und die braucht auch den Nutzen. Da muss man sich hinstellen können und sagen, wenn wir das tun, wird Folgendes besser. Wir nehmen euch was ab. Wir sorgen für höhere Datenqualität. Wir sorgen für weniger Aufwand, weniger Fehler, whatever. Die Story muss man da drumherum bauen. Das ist für jedes neue Feature, braucht auch das wieder eine neue Story.
Kurze Information für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Der kleine Ausflug von Herrn Strasser eben ins Japanisch. Das ist etwas, was wir genau in diesem Workshop dann auch letztendlich durchgehen. Also Japanisch sprechen diejenigen, die im ERP-System sich auskennen und alle anderen verstehen es nicht typischerweise. Verzeihen Sie uns diese vielen Fachworte, die wir gerade hatten. Es geht wirklich darum, hier zu sagen, dass man auch mal eine Projektleitertruppe mit den Kaufleuten zusammenbringt. Und das ist wirklich witzig, wie oft wir bei unseren Implementierungs- oder letztendlich dann Integrations- Workshops das erste Mal an einem Tisch scheinbar Leute zusammenbringen, die sagen, ach, das meinst du mit einem Projekt? An die Kostenstelle, da kann man gar nicht draufstehen. Das ist ja tatsächlich irgendwas, wo Gelder drauflaufen. Und das ist wirklich ganz wichtig auch für dieses Verständnis manchmal aus so einem Gesamtprozess in einem Unternehmen, dass man hier mal die Beteiligten zusammenbringt, die manchmal wirklich über so ein Integrationsprojekt dann sich auch überhaupt erstmal unterhalten. unterhalten, wie deren Welt eigentlich aussieht. Das ist total verrückt, ja, was wir da manchmal erleben in diesen Workshops. Aber da wird viel Japanisch gesprochen, genau, und da muss man sich einfach mit diesen Dingen mal beschäftigen. So, kurzer Ausflug dazu. Aber ja, jetzt haben wir eigentlich die ganze SAP-Integration schon abgehakt, oder?
Ja, genau. Aber was haben wir denn noch für Ideen? Unsere Kunden wollen zum Beispiel das Thema, bleiben wir noch mal kurz bei Integration, Aufgabenmanagement. Mein Wunsch als Projektleiter ist ja immer, ich mache einen groben Projektplan, wo zum Beispiel ein paar Kostenträger im Detail drinnen sind, ein paar Arbeitspakete, ein paar Phasen vielleicht, die durchaus eben auch ein entsprechendes Budget kriegen, das vielleicht eben aus dem SAP-System kommen kann. Und darunter gibt es aber dann viele Details, und als Projektleiter möchte ich ja nicht selbst alle Details planen. Ich habe ja ein Team, das das mitplanen soll. Die sollen fürs Arbeitspaket ein Budget kriegen, einen Rahmen, zeitlichen, inhaltlichen natürlich, klar. Aber ich würde mir wünschen, dass die das selber machen. Aber in Project zum Beispiel geht es halt schlecht, weil Project, also wer Project von Ihnen kennt, Project Online, Project Server, whatever, also Project Professional ist nicht, das hier im Desktop öffnen, da kann ich das Projekt nur ganz oder gar nicht aufmachen. Das heißt also, dass jemand anders in meinen Plan rein, ich sage jetzt absichtlich, pfuscht, möchte ich nicht. Ich möchte, dass aber mehrere Leute zusammenarbeiten, für sich eine Lösung im Detail finden, die mit meinem vielleicht grob gehaltenen Projektgerüst, nenne ich es jetzt mal, in Verbindung steht. Also ich möchte Projektmanagement mit Work- oder Aufgabenmanagement verbinden und nicht zwangsläufig alles in einem Tool vielleicht sogar haben, weil die Verantwortung, Zugriffsberechtigungen und auch technische Möglichkeiten unterschiedliche sind für mich als Projektleiter, also für das Team untereinander. Hast du einen Vorschlag oder was heißt Vorschlag? Klar haben wir Vorschläge, aber Thomas, wir haben da ein paar Systeme, die wir da regelmäßig anbinden.
Naja, das ist ja jetzt sozusagen die Integration in Anführungsstrichen nach unten, also ERP nach oben. Nach unten heißt eben in mehr Details. Und das ist insofern ein super spannendes Thema, weil ich ja nicht oder nie nur in Projekten zu tun habe. Ja, ich muss mich ja selbst täglich organisieren, eigentlich mehr oder sogar stündlich oder minütlich, was nicht liegen bleiben darf, was ich einfach abarbeiten möchte. Da spielen Projektaufgaben rein, Abteilungsaufgaben, persönliche Dinge. Und wir haben auch in letzter Zeit einiges zu dem Thema Workmanagement gemacht, ja auch mit Microsoft New Planner an dieser Stelle mal kurz vorgestellt. Und insofern ist es immer ein Thema, was ja meistens über das reine Projektmanagement nochmal deutlich hinausgeht, weil es alle im Unternehmen betrifft. Also von daher kann das durchaus ein Thema sein, das eine ganz andere Schlagkraft nochmal entwickelt, wenn ich in so Unternehmen gehe und sage, okay, wie viel Zettelwirtschaft haben wir denn noch? Wie viele Excel-Listen gibt es denn noch, wo Dinge reingeschrieben werden, die wieder irgendwo reingeschrieben werden? Und kann man nicht mal grundsätzlich dieses Thema modernes Arbeiten, Zusammenarbeiten, Kollaboration wirklich in den Vordergrund stellen und sagen, ja, da gibt es Projektaufgaben auch, die kann man da vielleicht gleich mitmachen. Wenn ein Kunde sagt, nee, mir reicht es erstmal im Projektmanagement, dann haben wir natürlich da Lösungen, wo wir einfach ein Aufgabenmanagement mit dem Projektterminplan gemeinsam nutzen und auch verknüpfen können. Aber ich glaube, die Zielgruppe dafür und auch die Hebelwirkung im Unternehmen, ja, wenn man das Arbeitsleben besser organisiert und effizienter organisiert, das ist gigantisch. Also da kann man noch viel mehr heben, als wir mit unseren Projektportfolio-Management-Lösungen typischerweise auslösen können. Also genau, sehr spannend, Tools, manchmal sind wir der Türöffner für so ein Thema.
Genau, und welche Tools binden wir da regelmäßig an?
Naja, da geht natürlich viel über letztendlich To-Do und Planner und die Microsoft sozusagen, den ganzen Microsoft-Zoran-Aufgaben, die mehr oder weniger eher weniger gut zu integrieren sind, leider. Die sind meistens so geschlossene Boxen, die zwar nach außen gut aussehen, dahinter ist aber häufig gar nicht so viel, wie wir nutzen können. Klar, wo wir immer ganz stark unterwegs sind, ist Thema Power-Plattform, weil wir dann natürlich genau entsprechend diese Verbindung zum einen herstellen können und unsere Kunden abholen, aber natürlich auch bewährte Work-Management-Systeme wie Jira und DevOps, ja, die jetzt eher Richtung manchmal agiles Arbeiten gedacht sind, aber von vielen Kunden auch wirklich fürs tägliche Klein-Klein genutzt werden. Wie so eine Art Einkaufsliste. Nichts vergessen, aufschreiben, jemand zuweisen. Kann ich ja Jira komplett vernutzen beispielsweise.
Genau, so. Dann ist du hast jetzt gerade gesagt, ERP oben drüber, Aufgabenmanagement unten drunter. Wie schaut es denn mit links und rechts aus? Also wenn meine Projekte in Programmen sind, wo sich Projektleiter untereinander abstimmen müssen, mein Meilenstein triggert deinen Meilenstein, der nächste, der von dir kommt, triggert wieder meinen, und dann haben wir noch fünf andere Kollegen, wir arbeiten in einem Programm, wir müssen vielleicht für eine neue Produktion oder für ein neues Produkt eine Baumaßnahme treffen, eine Umbaumaßnahme im Sinne von der Produktionsstraße auf Maschinenbauebene, haben das Produktmanagement vorher, haben Software, haben Hardware, haben Marketing-Einführung, also ein Programm, um ein neues Produkt zu produzieren und auf den Markt zu bringen. Dauert 4 Jahre, hat 7 Teilprojekte. Was mache ich dann? Dann reden wir von Multiprojektmanagement, Programmmanagement und Jetzt muss ich mal ein bisschen Werbung machen. Und für alle Leute, die im Project unterwegs sind, wir haben Project Link seit ganz vielen Jahren, mit dem man die Sachen verheiraten kann. Muss jetzt nicht das sein, gibt auch noch viele andere Varianten. Aber ganz generell, Programmmanagement ist etwas, was für nicht alle Kunden natürlich in Frage kommt, weil wer keine Programme hat, braucht kein Programmmanagement. Aber wir haben halt sehr viele große Kunden, die, wie gerade beschrieben, im Produktmanagement unterwegs sind, die sie eben, also Produktmanagement, also die Produkthersteller sind. Und bis sie halt so ein Produkt bei der Tür rauskriegen, halt auch eine Produktionsanlage brauchen und eben nicht nur die Produktidee in Software und Hardware, sondern halt auch tatsächlich in Baumaßnahmen eine Produktionsstätte mit einbezieht. Bis hin zu, wir wollen es expandieren in 10 neue Länder. So, gehört alles dazu. Was mache ich dann?
Ja, das kann ja ganz klein beginnen, dass irgendjemand eine Dokumentation fertig haben muss, bevor ich mit meinem Test beginnen kann. Das ist aber ein anderes Projekt, eine andere Abteilung, eine andere Zuständigkeit. Also wirklich reine Meilensteinübergaben, die es ja ganz häufig gibt, ja auch im täglichen Arbeitsleben, macht man halt meistens in Meetings oder in Sitzungen und seid ihr schon fertig. Ja, wir müssten eigentlich am Montag fertig werden. Ich gebe dir dann nochmal Bescheid. Am Freitag hake ich nach. Ah ja, wir sind am Montag fertig geworden. Sorry. Habe ich leider vergessen. Aber du hättest eigentlich am Dienstag schon testen können. Also kann man immer auf der Tonspur machen, auf der Kommunikationsebene, kann man auch auf den, sage ich mal, PPM-Werkzeugen inzwischen so gut wie überall darstellen, dass man projektübergreifend verknüpft. Aber was du gerade angesprochen hast, hat ja schon nochmal eine andere Qualität, weil es bedeutet ja auch, dass sich jemand den Programmhut aufsetzt, ja, und vielleicht Termine vorgibt, die Einzelprojekte koordiniert, auch inhaltlich. Also das ist jetzt tatsächlich vielleicht auch wieder eher ein Prozess und ein Wissensthema, das mit einem PPM-Werkzeug, das es entsprechend unterstützt, natürlich super dargestellt werden kann. Also ich entsinne mich selber an so ein paar Projekte. Da wurde mal in Hamburg von einem Forschungslabor ein großer Tunnel gebaut, um eine Laserforschungsanlage dort zu installieren. 38 Teilprojekte, ja, angefangen vom, was weiß ich, Graben von Löchern in der Erde bis zur Installation von Kabeln und die alle natürlich für sich durchgeplant waren, aber untereinander koordiniert werden mussten. In einen Terminplan wäre es nicht gegangen, untereinander, wie du sagst, mit Project Link, super Geschichte, ja, weil jeder immer wusste, von wem er abhängt und oben drüber wurde eben in zwei Ebenen dann das Gesamtprogramm nicht nur kontrolliert auf Terminkonflikte, sondern dann eben auch mit einer strukturierten Herangehensweise neue Zieltermine nach unten durchgereicht, damit die Einzelprojekte dann wieder ein bisschen Luft zum Atmen kriegen. Also tolle Geschichte, hat damals wirklich ganz gut funktioniert und hat man mal wirklich in der Praxis gesehen, wie viel das bringt, wenn man von vornherein auch so dran geht, dass man eine Programmplanung tatsächlich auch umsetzen möchte.
Tja, dann hätten wir noch auf der Augenhöhe der Projektleiter vielleicht oder darüber, darunter, daneben wie auch immer, die Leute, die die Ressourcen haben, die wir in unseren Projekten brauchen, sprich die Teamleitenden oder die Abteilungsleitenden, um das mal richtig auszudrücken, Teamleiter und Teamleiterinnen also, die in ihrem Team Menschen haben, die für meine Projekte arbeiten sollen und ich als Projektleiter frage die jetzt und sage, kannst du mir mal wen geben, vorwiegend in einer Matrix-Organisation, wo also die Projekte quer durch die Teams gehen und ich für mein Projekt verschiedene Fähigkeiten brauche, wäre eine weitere Ausbaustufe, dass ich mein Projektmanagementsystem eben Richtung Ressourcenmanagement weiter ausbaue. Also wenn wir jetzt einfach mal vom Ausbau her drüber nachdenken, das Projekt ist in der Mitte oder das Projektmanagement ist in der Mitte, was brauche ich denn drumherum alles, dann ist das vielleicht doch eine sehr große Geschichte, Ressourcenmanagement. Zumindest wird es immer als Königsdisziplin gerne dargestellt. Wir haben auch ein paar Episoden zu unserer Podcast-Reihe hier gemacht zum Thema Ressourcenmanagement mit dem Titel Ressourcenmanagement ist ganz einfach. Wenn man ein paar Sachen beachtet, kommen wir doch dazu, beziehungsweise hier nur als Idee der weiteren Möglichkeiten der Erweiterung. Aber ja, Thomas, Ressourcenmanagement.
Verstehe ich jetzt gar nicht. Wer am lautesten schreit, kriegt doch die Ressourcen. Das ist doch so, oder?
Ach, ist das bei euch auch so? Also bei euch ist ja bei uns. Also ist das bei dir auch so?
Genau, jetzt gehe ich mal die Frage zurück. Wie sollte es denn optimalerweise laufen? Und wen brauchen wir denn dazu von den Zuständigkeiten? Also von den, sag ich mal, Personas, um es mal auf Neudeutsch auszudrücken. Und wie würdest du sowas denn auch abbilden in dem Tool?
Naja, Tool, da scheiden sich jetzt tatsächlich die Geister, wie bei manchen anderen vorher auch schon, wo man sagt, man integriert andere Tools, weil das eigentliche Projektmanagement-Werkzeug eben für Projektleiter gemacht wurde und der Ressourcenmanager, sprich, naja, Ressourcenbesitzer, in der Regel halt dann bei uns Teamleitende, einen anderen Blickwinkel drauf haben, oder? Also die haben jetzt in der Regel nicht darauf gewartet, dass sie endlich mit einem Projektmanagement-Werkzeug arbeiten können, weil dort müssen sie ja keine Vorgänge planen mit Ende-Anfangs-Beziehungen, sondern die haben ja eher das Thema, dass sie Linientätigkeiten organisieren müssen. Das heißt, wer macht wann Urlaub, also sprich, wer ist überhaupt wann da? Und fangen wir noch ganz oben an. Ne? Welche Kapazität haben wir denn überhaupt? Wer weiß denn, was der für einen Arbeitsvertrag hat? Welche Kappa hat die Person? Wann ist die Person überhaupt abwesend? Hoffentlich nur geplant auf Urlaub. Was macht sie denn sonst noch so außerhalb von Projekten? Und daraus wird man mal rausrechnen, welche Projektverfügbarkeit man hat. Und dann könnte man ja diesen restlichen Kuchen wie am Kindergeburtstag tatsächlich verteilen auf die Projekte, die halt bei mir angefragt sind. Aber ja, es sind andere Menschen, die ich fragen muss, die Ressourcen haben, also Personen im Sinne von Ressourcen, die ich in meinen Projekten als Projektleiter einplanen möchte. Und die haben oft eine Excel-Liste in der Schublade oder oft irgendwas anderes, selbstgeschnitztes für sich, seltenst eine Gesamtübersicht. Und das ist genau das, wo halt das weitere Optimierungspotenzial schlummert, dass man einfach mal sagt, Leute, legt doch mal eure Excel-Sheets auf den Tisch, mal gucken, wie was ihr da so macht. Das machen die meisten ähnlich. Da habe ich schon ganz viele Sachen gesehen, die fast identisch ausschauen. Wie wäre es denn, wenn man das mit der Datenbank in Verbindung bringen könnte? Und diese Datenbank ist auch die, wo unsere Projekte drinnen sind und wir könnten ein bisschen Ping-Pong spielen oder wir könnten überhaupt mal ein bisschen sehen, nicht ein bisschen, sondern mal richtig sehen, statt ein bisschen, wie unsere Gesamtauslastung ist. Aber dafür brauche ich in der Regel, ja, so wie vorher das Controlling gerne mit einem ERP-System arbeitet, arbeiten halt Teamleiter vielleicht auch gerne mit einem für sie gemachten Tool. Bis hin zum vorausschauenden Portfolio-Management, dass ich rechtzeitig geeignete Ressourcen bereithalten muss, die ja noch lange keine Projekte sind oder in Projekten verwendet werden, sondern die vorausschauend vielleicht ausgebildet werden müssen, vorausschauend bereitgehalten werden müssen. Aber der Projektleiter kann sich erst darum kümmern, wenn er das Projekt hat, aber die Ressourcen aufgrund der Roadmap des Unternehmens und die Idee braucht man vorher. Also fällt alles unter Ressourcenmanagement und das ist dann schon ein Stück weg von dem klassischen Projektmanagement-Werkzeug.
Also. Aber gleiche Thema wie bei allen anderen Punkten, die wir bisher hatten. Ich muss mir mal aufmalen, wie es denn sein soll, ja, den Prozess und die Beteiligten. Aufschreiben, informieren, einbeziehen und dann ein passendes Werkzeug dafür suchen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den du angesprochen hast. Das ist nicht ein terminplangesteuertes Projektmanagementsystem, sondern eben meistens etwas, was auf den Use Case speziell entwickelt wurde, sei es fürs Szenarienmanagement, sei es für den Anfrage-Zusage-Prozess, sei es für die Detailplanung zwischen Projekt und Linie. Da gibt es ja verschiedene Ausprägungen letztendlich dazu. Und das ist vielleicht der wichtige Punkt auch Richtung Ausbau. Klar, kann ich heute viel machen, meistens mit dem einen PPM-Werkzeug, das ich mir ausgesucht und implementiert habe. Ich sollte aber immer auch mal einen Blick auf den Markt haben, ja, was es vielleicht an Zusatzprodukten, an Erweiterungen gibt, wenn ich einen speziellen Bedarf habe. Und es muss jetzt nicht unbedingt TPG sein, aber natürlich machen wir das gerne für unsere Kunden. Aber es gibt ja auch Unternehmen, die ganz gezielt dann eben so eine Softwareanalyse oder Softwareauswahl letztendlich vorantreiben, wenn es vielleicht zu einem vorhandenen PPM-Werkzeug eine Erweiterung geben soll. Also einfach ermuntern, da mal über den Tellerrand zu gucken, auch mal vielleicht unsere Webinare zu durchstöbern. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge an Themen, die wir letztendlich abgedeckt haben, wo immer wieder unser PPM Paradise mit verschiedensten Komponenten zum Tragen kommt. Und naja, manchmal decken wir halt nur in Anführungsstrichen die Projektliste ab. Aber alle anderen Punkte da drin sind absolut sinnvoll und eben nach und nach gerne zu erweitern. Nur muss nicht immer in einem Tool sein, in einem technischen.
Genau, apropos Tool und technisch und Daten, jetzt haben wir ja schon mehrere Benutzergruppen sozusagen um die Projektleitung drumherum besprochen, Leute, die mit Finanzen zu tun haben und mit ERP-Systemen arbeiten oder auch mit dem CRM-System, Leute, die mit den Details des Aufgabenmanagements beschäftigt sind, also in den Teams sind, die Kollegen auf der Ebene der Projektleiter, die mit Meilensteinen sich vielleicht abstimmen wollen im Rahmen des Programmmanagements, jetzt haben wir noch die Ressourcenbesitzer, die auch da in dem Dunstkreise dabei sind und jetzt hätten wir vielleicht noch als Abschluss die Portfolio-Manager. Also wie entsteht denn ein Projekt überhaupt? Das ist auch nochmal so ein Thema. Fällt das irgendwo vom Himmel? Wir haben Ideenmanagement vorhin schon mal ein bisschen angerissen, ja, aber Ideenmanagement, Portfolio-Management, klar, es geht so ein bisschen in die Richtung, was kommt da und was wollen wir überhaupt machen? Du hast jetzt auch nochmal Szenarien angesprochen, also welche Projekte machen wir denn sinnvollerweise? Oder auch diese klassische Entscheidung Build or Buy. Also muss ich es jetzt selber bauen oder kann ich es auch einkaufen? Auf der einen Seite ein Entwicklungsprojekt, auf der anderen Seite vielleicht ein Einkaufsprojekt, ist kürzer, aber teurer, aber schneller, whatever. Also je nachdem, in welchem Umfeld man unterwegs ist, ist Portfolio-Management dann ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wohlweisend basierend auf der Verfügbarkeit von Ressourcen, die wir gerade angesprochen haben. Aber auch das ist eine weitere Idee oder gerne genommene tatsächlich Tatsache letztendlich für unseren Kunden, das System auszubauen, nämlich dass man wirklich mal ja vielleicht so Prioritäten einführt oder wie komme ich auch zu Prioritäten? Ist ja Wichtigkeit und Dringlichkeit vermischt, ergibt dann erst Priorität. Und wie drücke ich Wichtigkeit aus? Na, mit strategischen Treibern. Puh, jetzt wird es dann schon ein bisschen theoretisch. Auf jeden Fall, ja, wenn ich Portfolio-Management betreiben möchte, habe ich wieder ein paar extra Punkte. Was fällt dir denn dazu nochmal ein?
Naja, das ist ja bei jedem sehr unterschiedlich besetzt, der Begriff Portfolio. Bei manchen ist es tatsächlich die Liste der Projekte. Das ist mein Portfolio, was auch legitim ist, ist in Ordnung. Eine wirkliche, sage ich mal, strategisch bewertete Projektliste, okay, wäre vielleicht der nächste Schritt. Und dann eben die Auswahl der Projekte, die man eben machen kann, aufgrund von Kapazitäten und Budgets. Das ist dann natürlich schon, will ich sagen, die hohe Schule, aber eine der größeren Ausbaustufen, weil natürlich da auch entsprechende Organisationsstrukturen da sein müssen. Auch der Prozess muss letztendlich da sein. Und die Konsequenz heißt dann natürlich auch, dass man Projekte, die vielleicht nicht so viel bringen oder nicht so gut laufen, auch mal beendet, obwohl sie nicht fertig sind. Und das ist eine ganz harte Entscheidung, stelle ich fest bei vielen unserer Kunden. Konsequentes Portfolio-Management, eben auch mal Projekte rechtzeitig dann sozusagen aus dem Rennen zu nehmen oder auch zu schließen, weil sie einfach nichts mehr bringen, um neuen eine Chance zu geben. Wird klar im Produktentwicklungsumfeld, im Pharmaumfeld ja täglich gemacht. Ja, und da werden dauernd so Entscheidungen gefällt, wo man eben sein Geld investiert, das man nun mal begrenzt hat. Hat man das Gefühl, aber bei vielen sozusagen unserer Kunden, auch mit den IT-Projekten, ja, die tändeln dann so ewig vor sich hin, die bleiben über Jahre im Portfolio. Aber so richtig die Entscheidung, mal auch was abzuwürgen, die möchte tatsächlich keiner fällen. Also ja, Portfolio-Management, wie du sagst, klar, auch wieder von den Tools und den Möglichkeiten abgesehen, erfordert ja, dass man sich vorher auch mal die Karten legt, was man denn an Konsequenzen bereit ist, daraus zu ziehen. Von einer Priorisierung angefangen bis zu einer Projektfreigabe oder einem Projektabbruch.
Genau, das bringt mich auch direkt auf das Thema Reporting, was auch ein ganz wichtiger für alle diese Bereiche, die wir jetzt genannt haben, wichtiger Punkt ist. Ich möchte ja die Datenbank nicht füllen, weil gerade viel Platz da ist und die Festplatten immer billiger werden, sondern ich will ja was rausziehen. Ich muss mir überlegen, welche Berichte will ich eigentlich raushaben und das, was ich rausziehe, um Entscheidungen zu treffen, um Leute zu informieren, muss ich vorher irgendwie reinkriegen. Und dann muss ich mir überlegen, eben welche Integration ich brauche und wo es alles herkommt. Genau. Aber das Thema Reporting als solches ist eigentlich die Never-Ending Story schlechthin, oder?
Ja, weil natürlich auch da die Wünsche vielfältig sind und wir liefern ja selber auch in verschiedenen Konstellationen Berichtspakete aus. Ja, da sind dann 40 Berichte schon mit drin, wo man sagt, okay, die muss man jetzt erstmal verstehen und verdauen. Und man kann aber davon ausgehen, dass der Kunde von Anfang an sagt, aber bei uns sieht es aber genau anders aus. Ja, sei es, dass die Ampeln in einer anderen Reihenfolge kommen, die Farbschattierungen anders sind oder was auch immer. Also das Reporting gibt's ja nicht. Ja, und ich glaube, seit 25 Jahren versuchen wir ja schon mal, das umfassende Berichtspaket darzustellen, unseren Kunden auch anzubieten. Ich glaube, das kann man aufgeben. Ja, da sind die Sonderwünsche immer da. Es gibt so eine gemeinsame Basis vom Verständnis. Ja, eine ampelbewährte Projektliste hilft mir ja schon mal. Aber was gebe ich denn noch mit dazu aus? Die Kosten, die offenen Punkte, die Ressourcenknappheit, dann geht es ja schon bei jedem Kunden ins Individuelle. Also klar, Reporting, wie du sagst, ist ein, will ich sagen, ein Fass ohne Boden. Aber da kann man auch sehr viel Geld versenken, wenn man jedem Wunsch nachgibt. Also muss ganz stark, glaube ich, orchestriert werden im Unternehmen. Und lieber mit dem Standard-Reporting anfangen, würde ich sagen, das mal ein halbes Jahr durchexerzieren. Und häufig kriegen wir von Kunden auch, das sind 37 Reports, die nutzen wir wirklich, wirklich ständig. Wir brauchen die unbedingt. Und dann sagen wir manchmal, jetzt machen wir mal 5 davon. Und dann warten wir ein halbes Jahr, ob jemand bei den anderen 32 Reports jemals sich meldet, dass er sie vermisst. Im Normalfall nicht. Also kann man auch mal durch Praxis erschlagen.
Genau, das ist, kommt häufig vor, weil umgekehrt, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, wenn man sich übernommen hat und zu viele Dinge reinpackt, das finden wir bei Reports eben oft. Erstens, dass es zu viele Reports gibt, beziehungsweise, dass wirklich einzelne Felder in Reports drinnen sind und man sich dann fragt, wo kommen die her? Ja, das Quellsystem ist nicht angebunden, die manuell eingegebenen Daten sind uralt oder falsch und dann schaut den ganzen Bericht keiner mehr an, weil 3 Felder falsch sind. Also, Reporting ist aus gutem Grund eine never-ending story. Die Leute, die die Sachen haben wollen, ändern sich, die Daten ändern sich, die Qualität soll immer hoch sein, das Verständnis, das ich dafür brauche, muss ich herstellen und so weiter. Aber ja, apropos never-ending, wir wollen jetzt nicht never-ending in diesem Podcast oder in dieser Episode weitersprechen. Wir sind bei, glaube ich, wieder mal einer guten Dreiviertelstunde angelangt. Unser Ziel war, Ihnen eine Idee zu geben, wie man eine bestehende PPM-Lösung weiter ausbauen kann. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir haben über die Anbindung von ERP-Systemen gesprochen, über das Aufgabenmanagement, Anbindung von Jira DevOps, Multiprojekt- und Programmmanagement haben wir angerissen, das Thema Ressourcenmanagement haben wir angerissen mit Teamleitern bis hin ins Portfolio-Management und Szenarien, Portfolio-Management selbst mit der Frage, machen wir Projekte, brechen wir sie ab, entscheiden wir Ideenmanagement, wie kommt es überhaupt rein und jetzt zum Schluss nochmal mit dem Thema Reporting, das eben wie gesagt, jetzt die Never-Ending-Story wäre, die wir hier in diesem Podcast nicht mehr unterbringen werden. Ich hoffe, Sie haben was mitnehmen können. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie uns über Ihre Ideen informieren und wir Ihnen weiterhelfen können. Aber vielleicht haben Sie ja schon ein paar Ideen und finden ein paar YouTube-Videos aus unserem Webcast dazu oder finden auf unserer Homepage was dazu. Ansonsten rufen Sie uns mal an. Wir freuen uns. Viel Spaß. Tschüss.
Danke fürs Zuhören und bis bald.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.